für eine Filmproduktion und für ein Unternehmen, was sich mit virtuellen Welten beschäftigt, sind das Game Changer auf jeden Fall. Das sind aber Game Changer im Sinne von, wie wir den Kunden auch echt gut zuspielen können, weil am Ende werden die Kunden Nutznießer davon sein, weil wenn wir vor 5 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir sagen, okay, wir produzieren massenhaft Videos, die hohe Qualität haben, weil das wäre eben kostentechnisch überhaupt nicht abbildbar gewesen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kundenfokussiert und natürlich habe ich auch heute wieder einen Gast und zwar ist das Matthias Wolk. Schön, dass du im Podcast bist. Wir haben es gerade schon gesagt, schade, dass wir uns heute nicht persönlich sehen. Das Ganze hat ja auch einen guten Grund. Du bist auf jeden Fall da verhindert und entschuldigt. Schön, dass du da bist, Matthias.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Und über den Grund, lieber Michael, möchte ich ehrlicherweise nicht sprechen. Ich bin beim Skifahren aus dem Stand umgefallen. Ergebnis, gebrochener Oberschenkel. Und die Pipeline, die da dranhängt, ist immens. 7 Wochen ist das Ganze her und ich habe immer noch, sagen wir mal, Mobilitätsschwierigkeiten. Und deswegen schön, dass wir das remote machen. Und beim nächsten Mal dann wieder in Persona, versprochen.
Alles klar. Und ich frage jetzt nicht nach, ob vor oder nach dem Après-Ski, sondern mach direkt weiter mit der Anmoderation.
Auch darüber möchte ich nicht reden. Es war in der Mittagspause. Es gab auch nur Cappuccino, wirklich.
Alles klar. Dann haben wir auch das jetzt geklärt. Wunderbar. Wir reden ja schon einige Folgen über das Thema Fachkräftesicherung. Wir wollen auch damit heute das als Aufhänger nehmen. Du bist in dem Bereich Videomarketing weit vorne. Du hast mir eben auch noch berichtet im Vorgespräch. Virtual Reality und Augmented Reality sind ein Thema. Unser Ziel ist heute, das mal ein bisschen zusammenzubringen, denn einige Sachen liegen auf der Hand, andere vielleicht nicht. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir starten immer mit 6 Fragen zum Einstieg, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Damit legen wir jetzt los.
Sehr gerne.
Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Geboren bin ich, ist mal ganz spannend, wenn ich meinen Personalausweis zeige, in Gatterbaum, jetzt Bielefeld. Damals, 1970, war das noch Gatterbaum und jetzt eben dann durch die Eingemeindung 70er Jahren dann dazu Gatterbaum, jetzt Bielefeld. Und aufgewachsen bin ich im wunderschönen Hoberge-Ührentrup.
Damit ist jetzt endlich klar, auch warum du natürlich super in diesen Podcast reinpasst. Zugeschaltet bist du ja heute aus Hamburg, aber die Wurzeln liegen hier. Und ich glaube auch ein Teil des Unternehmens, ne? Oder?
Ja, genau. Also ich bin ja vor knapp 25 Jahren von Bielefeld aus nach Hamburg gezogen und habe aber vom ersten Tag an die Heimat nie aus dem Blick verloren. Im Gegenteil, bin nach wie vor tief verwurzelt. Meine Frau ist Bielefelderin. Wir sind damals in der gleichen Straße groß geworden. Meine Eltern leben in Bielefeld, meine Schwiegermutter, große Teile der Freunde sind in Bielefeld und wir haben demzufolge natürlich auch kleine Dependance in Bielefeld errichtet. Wir sitzen am Pioneers Club in der wundervollen Umgebung dort und fühlen uns dort sehr, sehr wohl. Also diese Achse Bielefeld-Hamburg wird ja oft bespielt. Spätestens beim Fußball zwischen Arminia und dem HSV gab es ja auch viele Parallelen und so weiter. Das kennen wir alles. Ja, fühle mich sehr wohl. Bin nach wie vor also Minimum 2-mal in der Woche in Bielefeld. Übernachte bei meiner Schwiegermutter, auch das ist ein anderes Thema, aber genieße die Zeit dort sehr und ja, und dieses alte ostwestfälische Gen, das kriegst du auch nicht wieder raus und das ist richtig gut.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch gut so.
Absolut.
2. Frage. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Oh, da kann ich richtig weit punkten. Ich habe sowohl eine abgeschlossene Ausbildung als auch ein abgeschlossenes Studium. In der Branche, in der wir unterwegs sind, ist das ja eher so eine Ausnahme. Ich habe in Hamburg tatsächlich Journalistik und Soziologie studiert und habe nach meinem Studium, was ich tatsächlich auch abgeschlossen habe, bin ich nochmal 2 Jahre nach München gegangen und habe beim Fernsehen ein Volontariat gemacht, damals bei ProSieben. Genau, also ich kann beides vorweisen, Studium abgeschlossen, Volontariat abgeschlossen, was mich davon weitergebracht hat, das kann ich nicht beurteilen.
Aber wie es dann weiter ging, das kannst du uns jetzt nämlich sagen. Frage 3. Heute bin ich beruflich.
Ja, heute bin ich beruflich, ich sage mal ganz gerne Digitalunternehmer. Ja, weil ich Inhaber, Gründer und Geschäftsführer Gesellschaft von verschiedenen digitalen Unternehmen bin. Auf der einen Seite eben eine Filmproduktion, die Real TV Group, die haben wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Dann haben wir 2017 nochmal ein Startup gegründet, Virtual X, zum Thema Virtual Reality, Augmented Reality in der XR-Branche. Letztes Jahr habe ich noch eine weitere Unternehmung gegründet, die sagen Art GmbH, da geht es um eine virtuelle Plattform für Kunst, eine Trading-Plattform. Künstliche Intelligenz spielt da eine Rolle. Also im Prinzip mache ich eigentlich nur Dinge, die ich tatsächlich so richtig nie gelernt habe, im Sinne von immer wieder neu dazulernen, sich immer wieder neu erfinden. Und das mache ich aber echt mit großem Spaß und großer Leidenschaft. Das Einzige, was sozusagen das Kernhandwerk ist, als Journalist lernst du ja das Übersetzen von Dingen. Also du musst sozusagen das Nerdwissen in die Kundensphäre übertragen. Und das ist so das Handwerk, was ich nach wie vor sozusagen beherrsche oder anwende.
Ja. Ja, geht mir ehrlich gesagt auch so. Du kannst, also wir beschäftigen uns ja auch mit Social Media viel. Das gab's, also es gab einfach Facebook noch gar nicht, als ich studiert habe.
So. Ja, also jetzt kommt hier die Geschichte, der Opa erzählt vom Krieg, aber das ist ja wirklich geil. Wir kommen ja gleich noch zum Thema Video und so weiter. Ich gehöre noch zur Generation, die wirklich mit 3 Fernsehprogrammen aufgewachsen ist. Und meine Eltern hatten damals auf der Egge, der erste Fernseher war noch schwarz-weiß. So, und jetzt reden wir über Milliarden User auf TikTok und Videoproduktion in Echtzeit und so weiter. Und was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ist ja gigantisch. Und ich freue mich wie Bolle darüber, dass ich Teil dieser Reise sein durfte. So, und das ist ja das, was einen antreibt und was total motivierend ist und einfach unglaublich viel Spaß macht.
Kann ich voll nachvollziehen. Frage 4. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal?
Kann ich ziemlich genau sagen. Sollte man mindestens einmal im Leben die wundervollen Trüffel von Knigge gegessen haben. Und das ist keine Produktplatzierung. Ich kriege auch keine Kohle dafür oder kriege auch kein Unlimited Trüffelkontingent für die nächsten 20 Jahre. Aber das ist wirklich was ich mit Bielefeld immer unglaublich verbinde und mittlerweile auch meine Kinder. Und jedes Mal, wenn ich in Bielefeld bin, die 2 Tage, ist es ein unbedingtes Muss, dass ich mit mindestens 6 Trüffeltüten und jeweils 2 sind ja drin, mit nach Hamburg bringe und zurückfahre damit. Und wenn ich das nicht mache, gibt's richtig Ärger. Also deswegen, als Bielefelder sollte man einmal die richtig leckeren Trüffel von Knigge gegessen haben.
So, dann gucken wir uns mal nach der Ausstrahlung an, was da los ist.
Ja.
Mit diesem Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
Spannende Frage, möchte ich mit einer Momentaufnahme beantworten. Zur jetzigen Zeitpunkt würde ich sehr, sehr gerne mit Kai Diekmann essen gehen. Ehemaliges Springer-Gewächs, ja, und in den spannenden Zeiten rund um Matthias Döpfner, der Springer-Konzern, Benjamin Stuckrad, Bach und so weiter, glaube ich, hätte ich richtig Bock, mit Kai was essen zu gehen und so ein paar Insights und Interner mir mal verraten zu lassen. Ob er das machen würde, weiß ich nicht, aber es gibt gemeinsame Bekanntschaften von früher und so weiter, insofern, da hätte ich richtig Bock drauf.
Ich sage an der Stelle immer, mal gucken, ob es derjenige hört. Bei Kai Diekmann wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber wer weiß.
Das kriegen wir hin. Wir posten den Link des Podcasts direkt in seine Twitter-Timeline und dann kommt er nicht drum rum.
So machen wir es einfach auf allen Kanälen. Last but not least zum Start. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich?
Die Frage ist das erstrebenswert? Sagen wir mal ja. Dann würde ich, ich hätte eine Idee. Ich würde den Tag volles Pfund nutzen, nicht nur 12 oder 14 Stunden arbeiten, sondern 24 Stunden. Ich würde 24 Stunden ein Live-YouTube-Format machen und sämtliche, wahrscheinlich kommen mit der Zeit gar nicht aus, nachhaltigen, wunderbaren Vorangeher- und Vorangeherinnen-Projekte in Bielefeld vorstellen. Damit die noch eine breitere Öffentlichkeit bekommen und damit auch anderen Menschen Mut zu machen, im Sinne von, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich glaube, so ein 24-Stunden-Marathon würde ich mir als Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld dann zutrauen. Und wer weiß, vielleicht ist das dann ja auch ein spannendes Nachfolgeformat, wo dann Herr Clausen und Co. dann mal gucken, ob sie es für sich umsetzen.
So, jetzt wird's spannend.
Sag ich dir.
Na schön. Du, lass mal ins Gespräch reinstarten, nachdem wir jetzt ja schon ein bisschen gelernt haben, wer du bist, was du so mit nach Hamburg nimmst aus Bielefeld und so weiter. Thema Fachkräftemangel oder auch, man kann auch Sicherung sagen. Wie ist deine eigene Wahrnehmung da drauf? Ich hatte schon einen Gesprächspartner hier im Podcast, der gesagt hat, ich sehe das Thema ehrlich gesagt gar nicht so wild. Wie siehst du es persönlich, auch vielleicht als, was für Kunden ihr habt? Da kriegt man auch einiges mit.
Ja, also persönlich aus der eigenen Unternehmerbrille ist es für uns nicht ganz so wild, nicht ganz so dramatisch und arg, wie ich das bei unseren Kunden wahrnehme. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir in einer Branche unterwegs sind, die total beliebt ist. Also früher war ja das Schlagwort so, ja, irgendwie alles, was mit Medien zu tun hat, mittlerweile ist es ein bisschen spezifischer geworden. Thema Digitalisierung haben wir gerade schon angesprochen so und das ist nicht ganz so dramatisch. Bei den Kunden merke ich das schon und die haben auch entsprechenden Bedarf, um diese Kampagne dann auch entsprechend zu unterstützen, um Fachkräfte zu bekommen. Aber ich glaube, dass dieses Fachkräftesichern viel, viel wichtiger ist, dass man dafür sorgt, dass man die wundervollen Menschen, die man im Team hat, dass man die auf alle Fälle auch hält. Und wir sind da sehr, ja, sehr rührig unterwegs sozusagen, weil das Team ist, jetzt kommt ein totales Schlagwort, aber das Kapital des Unternehmens und je weniger Fluktuation du hast, umso besser ist das. Und wir sorgen dafür, dass möglichst wenig Leute bei uns abhauen oder sagen, sie möchten sich gerne einem anderen Arbeitgeber zuwenden. Das machen wir mit solchen Dingen, dass wir, ich habe ja vorhin gesagt, lebenslanges Lernen, dass wir gucken, wo stecken die Talente, wie können wir fördern, wie können wir ausbilden. Bei uns gibt es Leute im Team, das ist ganz geil, die haben also die haben Skills, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass sie sie haben. Und wir haben aber dann sozusagen die Spielfläche und das Spielfeld für die eröffnet. Und das ist ja eine mega Motivation, jenseits von, dass sie natürlich vernünftige Gehälter bekommen, dass es vernünftige Arbeitszeiten gibt und so. Das ist für mich, glaube ich, alles gesetzt. Aber ich glaube, dieses Thema Fachkräfte halten, man sollte, glaube ich, einen Schritt vorher anfangen. Und dass dieser Fachkräftemangel, und das finde ich vielleicht das noch als Zusatz, ich finde das so spannend, dass alle jetzt sagen, oh, ist ja alles ganz schlimm. Aber dass das kommt, war ja klar. Das war ja jetzt, kam jetzt ja nicht irgendwie wie Kai aus der Kiste, sondern es hatte ja ordentlich Vorlauf. Aber ich glaube, Menschen ticken so, dass sie erst dann reagieren und in Aktionismus verfallen, wenn die Bilder sozusagen stark genug sind und die Auswirkungen stark genug, dann fängt der Mensch erst, glaube ich, an zu denken. Und man hätte das Ganze schon irgendwie gut vorbereiten können, dann wäre wahrscheinlich dieses Drama, was jetzt gerade, weiß nicht, ob es Drama ist, aber die Situation, wie wir sie haben, vielleicht nicht ganz so spitz zugelaufen.
Ich glaube, in manchen Branchen kann man das durchaus schon so nennen. Ne? Also ich habe das jetzt über privaten Kontext in der Pflege beziehungsweise auch Krankenhaus mitbekommen. Das ist halt unfassbar, ne? So, und das halt wirklich nicht nur auf ein Krankenhaus, wo du jetzt sagst, okay, da ist das jetzt besonders schlimm, sondern das kann man, ich habe jetzt keine Statistiken, aber also es ist kein Einzelfall da gewesen. Das ist halt komplett einfach überlastet ist. So klar sind das auch nicht die besten Arbeitszeiten. Vielleicht ist es auch nicht der, vielleicht nicht immer angenehmste Job. Muss der auch Überzeugungstäter sein für diese Branche. Aber da ist es jetzt schon krass, oder?
Also kann ich bestätigen, hier in Hamburg, UKE, die haben teilweise schon ganze Stationen schließen müssen, weil die einfach kein Personal haben. Und ich hatte es jetzt auch selber nochmal gemerkt, als ich hier mit meinen Krücken dann immer unterwegs war und dann war ich in so einem Krankentransport und da erstmal Leute für zu bekommen, das ist total schwierig und die kommen, weiß nicht, waren ganz viele Serben waren dabei und so weiter und dann denkst du, okay, wie das dann noch so weitergeht mit der Alterspyramide und wer sind eigentlich diejenigen, die in 20 Jahren mich durch die Gegend fahren, also insofern kann man wahrscheinlich von dramatischen Zuständen sprechen, ich bin jetzt nur nicht der Experte, ich kann jetzt keine Studien hervorholen oder so. Ich kann nur aus meiner ganz eigenen, kleinen, bescheidenen Käseglocke berichten. Ne?
Und mit den Projekten, vielleicht magst du auch ein bisschen das verbinden, was ihr an Unterstützung bietet. Wo glaubst du, gibt es Hebel? Wo kann man was unternehmen als Unternehmen?
Genau, also ich glaube, man kann ganz viel unternehmen, wenn es jetzt darum geht, eben neue Fachkräfte oder Auszubildende zu generieren. Jetzt kommt auch dieses abgedroschene Wort authentisch sein, aber ich glaube, in der Kommunikation musst du authentisch sein, weil im Sinne von Erwartungsmanagement, du kannst den Leuten ja nicht irgendwie das Goldene vom Himmel erzählen und dann kommen sie ins Unternehmen und sagen, ah, hatte ich mir aber ganz anders vorgestellt, weil dann kannst du den ganzen Employer Branding Prozess und so auch sparen, wenn dann einfach Erwartungen nicht erfüllt werden. Also ich glaube, offene Kommunikation, authentische Kommunikation, Video, kommen wir wahrscheinlich ja später noch drauf, auf jeden Fall ein super Vehikel, um die Leute anzusprechen und dort auf den Kanälen zu erreichen, wo sie sind. Wir selber haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Thema Virtual Reality, also dass man HR-Lösung im Dreiklang hat von Employer Branding, Recruiting und auch Onboarding-Geschichten, weil du mit der virtuellen Welt eben sozusagen ein kleines Schnupperpraktikum schon mal anbieten kannst. Du kannst einen virtuellen Rundgang machen, du kannst die Akteure direkt und persönlich kennenlernen, du kannst einen Blick hinter die Kulissen machen, du kannst Interaktion machen und so weiter. Ich glaube, das sind schon ganz, ganz gute Tools. Und dann gibt es oftmals auch, wenn die sagen, die Leute, ja, aber das ist ja nur die virtuelle Welt. Und dann sagen wir, ja, aber die Erfahrungen der virtuellen Welt haben Einfluss auf die Realität. Und dann zahlst du auch nochmal darauf ein, dass die Unternehmen innovativ unterwegs sind und also einfach neue Formen der Ansprache suchen. Und ich glaube, dann kann man da schon so ein bisschen Hebel ansetzen, um das Dilemma sozusagen in den Griff zu bekommen.
Vielleicht bist du so nett und kannst nochmal kurz, auch wenn man darüber Bücher schreiben kann, ein bisschen darauf eingehen, was Virtual Reality ist und was das kann. Das kann sich vielleicht noch nicht jeder vorstellen.
Genau, aber spannender Punkt, dass du fragst, weil für uns ist es ja immer so, weil wir uns eben tagtäglich damit beschäftigen, dann sagt man, die Welt hat doch nicht, jeder hat doch nicht eine VR-Brille auf, und dann gehst du raus und dann musst du erstmal erklären. Also, das kann ich ganz kurz auf den Punkt bringen. Es geht um das Thema Immersion, Eintauchen in Welten. Und ich kann an Orte gelangen, wo ich als Normalsterblicher vielleicht nicht hinkomme. Ich kann vielleicht Bereiche der Produktion sehen eines Unternehmens, wo ich normal nicht hinkommen würde. Ich kann mir die Welt bauen, so wie es mir gefällt, weil das in der Regel dann Welten sind, die am Rechner entstehen. Und das Spannende ist, dass ich eben auch mich nicht mehr von A nach B bewegen muss, sondern ich kann Interaktion in der virtuellen Welt machen. Ich kann mit Menschen im gleichen Raum sein. Und das geht eben weit über die Qualität einer Videokonferenz hinaus, obwohl ich tausende von Kilometern voneinander entfernt bin. So, also dieses Eintauchen in Welten, das ist die absolute Stärke von virtueller Realität. Und dann kommt noch dazu, dass du einen totalen Fokus hast, du bist nicht abgelenkt, weil du eben eine VR-Brille auf hast. Und das sind so die Mehrwerte, genau. Und in der Regel entstehen solche Welten am Computer. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das ist sozusagen dann Virtuality Light, dass man mit 360-Grad-Videos anfängt und so, dass man, da kommen wir auch wieder zum Thema authentisch sein, dass man das Unternehmen zeigt, so wie es ist, mit wenig Aufwand, mit 360-Grad-Kameras, die man auch wiederum in die virtuelle Welt dann packen kann. Aber das sind so im Großen und Ganzen die Stärken. Und wie gesagt, das, was man virtuell erlebt, also wie lernen Menschen am besten? Dadurch, dass sie Erfahrung machen. Und diese Erfahrung sammelst du eben in der virtuellen Welt und im Hirn wird so abgespeichert, als ob du das real erlebt hast.
So ein Anwendungsfall für einen Recruiting-Prozess oder für HR wäre dann sowas wie zum Beispiel ein Assessment Center,
ja,
darüber abbilden.
Genau, also das ist ja perfekt, genau. Also das sind genau die Dinge, die wir umsetzen. Bietet sich an, dass man das, also wir machen viele Cases so auf Jobmessen. Dann sind eben auf dem jeweiligen Jobmessestand gibt es dann ein VR-Angebot und dann können die Menschen, die sich für das Unternehmen interessieren, reingehen in die virtuellen Welten. Dann triffst du da schon mal einen HR-Menschen, der geht mit dir ins Gespräch, der macht einen virtuellen Rundgang und der macht dann auch tatsächlich schon, also im Sinne von, weiß nicht, wir suchen Mechatroniker, dann kannst du mal die ersten Tests machen. Gibt ja in der realen Welt diese Testgeschichten so, hier hast du einen Draht, mach mal einen Kleiderbügel raus, so um so ein paar Grundskills mal abzufragen. Und da sind natürlich in der virtuellen Welt den Optionen keine Grenzen gesetzt, weil du alles machen kannst oder du kannst schon mal die ersten Schweißarbeiten in der Theorie vornehmen und oder in der virtuellen Welt. Und das Tolle ist, du kannst, also selbst wenn du Fehler machst, wird das nicht bestraft, weil es ist ja nur virtuell, es hat keine realen Auswirkungen. Genau, also aber Assessment Center ist ein absolut passender Punkt.
So, jetzt Virtual Reality und, sag mal, der übliche Videocontent, das ganz normale, in Anführungsstrichen, Bewegtbild, hat ja aus meiner Sicht beides den großen Vorteil, dass man halt über diesen Weg gut, ja, authentisch sein kann, dass man gut Emotionen rüberbringen kann. Was würdest du sagen, was zeichnet da guten Videocontent sonst noch aus für Unternehmen? Also worauf sollten die worauf sollten wir die achten? Wir sind im Podcast von der Wirtschaftsförderung. So, ich kann mir jetzt vorstellen, der ein oder andere ist jetzt vielleicht auch ein bisschen neugierig geworden, aber so, okay, auf was muss ich achten? So, was ist wichtig?
Ja, also einmal sollte man darauf achten, dass man erstmal eine Strategie hat. Also wenn wir jetzt im Bereich Videocontent unterwegs sind, so, du brauchst eine Strategie. Das ist genauso wie, weiß ich, wie man LinkedIn-Posts plant und so weiter, dass man einen Redaktionsplan hat. Das macht schon sehr viel Sinn, sich vorher damit auseinanderzusetzen. Und wir haben ganz oft die Anfragen von Kunden, die sagen, ah, wir kriegen keine Aussimmel, wir müssen jetzt Azubis-Videos machen. Dann sagen wir, ja, das ist schön, aber dann lasst uns mal überlegen, wo spielt ihr die denn überhaupt aus? Also wo laufen die? Und dann fangen viele schon an zu grübeln. Ja, auf der Website. Ah, auf der Website. Weil glaubt ihr denn, dass die Auszubildenden, wie kommen die auf eure Website? So, und so. Dann bist du im Gespräch. Und dann gilt es, eine Strategie zu entwickeln. Und da gilt so diese goldene Regel der Mixmachts im Sinne von, zur Videostrategie gehört absolut auch, dass das Handy, selbstgedrehte Handyvideos vom Kunden gibt. So vielleicht noch ein bisschen mit Anleitung und so weiter. Also wirklich Low-Budget-Produktion. Aber auch genauso professionell auf einem hohen Niveau produzierte Videos. Also der Mix macht's, weil wir dann auch wieder beim Thema authentisch sind, was auch auf die Kostenseite sich natürlich auch dann positiv niederschlägt, wenn der Kunde selber Videos produzieren kann. Also ich brauche eine Strategie, ich muss wissen, welche Inhalte, nicht jeder Inhalt ist auch für Video geeignet, muss man auch sagen. Da musst du auch ganz klar differenzieren. Manchmal ist auch einfach ein Foto viel aussagekräftiger. Auf welchen Kanälen wird ausgespielt? Die goldene Regel nach wie vor, das Video muss innerhalb der ersten 2 Minuten muss es Bock machen auf mehr. Sonst hast du direkt verloren, weil der Videocontent mittlerweile so umfangreich ist in den Timelines, bei TikTok, bei Insta und jetzt verstärkt ja auch bei LinkedIn. So, das muss kicken in den ersten 2-3 Sekunden, dann holt man die Leute ab und hat eine Chance, dass die Verweildauer auch höher ist. Also es muss aus einem gesamten Guss kommen und es bringt nicht zu sagen, wir produzieren mal 5 Videos und dann stellen wir die irgendwie ins Netz und hoffen darauf, dass was passiert. Die Zeiten sind lange, lange vorbei.
Genau. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen darf, wäre natürlich Zielgruppe. Ne? Du hast jetzt implizit die ganze Zeit genannt, ne? Aber so das vielleicht noch. Hey, für wen machen wir das eigentlich, ne? Oder für wen macht ihr das dann, ne?
Ja, genau. Wer soll das gucken und wer fühlt sich angesprochen? Und wir gehen jetzt immer mehr dahin, dass wir, also gerade im HR-Bereich gehen wir auf die automatisierte Videoproduktion, weil wenn wir einen vernünftigen HR-Film machen, wo Protagonisten zum Beispiel zu Wort kommen und über das Unternehmen erzählen und so weiter, so dann liegst du bei so einem Video Minimum von Kosten, wenn es vernünftig ist, bei 3.000 Euro, manchmal auch 5.000, so. Und aber da die Frequenz und die Notwendigkeit, Videos zu posten, die ja, wie wir gerade beschrieben haben, immer höher und immer signifikanter wird, hat natürlich kein Unternehmen Bock, für ein Video 3.000 oder 5.000 Euro auszugeben, wenn du irgendwie 10 Videos im Monat ausspielst. So, und da geht jetzt bei uns der Trend hin, dass wir auch so Videokonfiguratoren-Plattformen gebaut haben, wo die Kunden selber sich auch ihre Videos zusammenklicken können. Dann bist du bei deutlich, deutlich geringeren Kosten. Und das hat den Vorteil, dass deswegen komme ich drauf, weil du gesagt hast, Zielgruppe. Du kannst für jede Zielgruppe individuell Videos machen. Das war in der alten Welt sozusagen nicht möglich, weil wenn ein Unternehmen, also ich kenne es, weiß nicht, hier große Unternehmen, die sagen, hallo, wir machen einen geilen Imagefilm und wir suchen Leute in der Entwicklung, in der Webentwicklung, wir suchen jemanden für Vertrieb und auch für die Buchhaltung. So, und das sind ja vollkommen verschiedene Zielgruppen, die natürlich auch unterschiedlich angesprochen werden können. Und je modularer und kleinteiliger du und schneller in der Videoproduktion vorgehen kannst, umso besser kannst du dann passgenau die Zielgruppen auch ansprechen.
Also bin ich natürlich neugierig, wahrscheinlich können wir es nicht ganz im Detail klären, aber vielleicht die eine Nachfrage. Das heißt, man dreht aber schon noch einzelne Sequenzen, die man sich dann selbst zusammenbauen kann. Ist es das oder ist es ein Stück künstliche Intelligenz, wo du dir der Person was in den Mund legen kannst?
Nee, also man baut die Filme entweder, ja, also in der Regel aus vorhandenem Foto oder Filmmaterial, aber der Ansatz ist halt, dass wir versuchen, die Dreharbeiten zu also entweder dramatisch zu reduzieren oder am besten gar nicht mehr zu drehen. So. Weil Dreharbeiten, wissen wir alle, das ist immer viel Aufwand, viel Abstimmung, Koordination und so weiter. Und das funktioniert aber nicht, wenn ich kleinteilig und schnell in einer hohen Frequenz unterwegs sein will. Und deswegen gucken wir bei unseren Kunden so, was gibt's an Material schon im Stock, weil wir irgendwie viele Jahre für die produziert haben. Wo können wir mit Fotomaterial unterwegs sein und wie kann man trotzdem, also das heißt trotzdem oder gerade deshalb, echt coole Videos draus machen, die unglaubliche Aussagekraft haben. Und dann, und jetzt kommen wir zum Thema Künstliche Intelligenz. Das sind eben KI-Lösungen, die dahinter stehen. Und das geht dann auch in solche Richtungen, dass wir Videos mittlerweile zum großen Teil von künstlichen KI-Stimmen vertonen lassen. Also wir sind nicht mehr mit realen Sprechern unterwegs. Hat viele, viele Vorteile. Du bist flexibel, du kannst das in allen Sprachen der Welt machen, auf Knopfdruck, per Mausklick geht das. So, das ist eine ganz gute Geschichte. Und womit wir jetzt richtig gute Erfahrungen gemacht haben, das ist das Thema Avatare. Dass du eben...
Habe ich heute gesehen bei LinkedIn von dir.
Ja, genau. Von mir gibt's auch ein Avatar. Also ich habe mich selber synthetisieren lassen und das hat viele, viele Vorteile. Also einmal Menschen wollen Menschen sehen und wollen eben auch angesprochen werden von Menschen. Und in der alten Welt war das so, ich musste dann für kurze Videobotschaften oder so oder wenn ich mal Vorträge halte, was auch immer, musste ich mal in Studio, in Screen-Studio und das auch mit Aufwand und so weiter verbunden. Und ich habe mich avatarisieren lassen. Wir haben eine Software, die wir lizenzmäßig gekauft haben, Synthesia, ist das aus Amerika, kommen die. Und da kannst du halt mit wenig Aufwand entweder deinen eigenen Avatar vor die Kamera stellen. In allen Sprachen dieser Welt kann er plötzlich auftreten. Oder du kannst auch Avatare sozusagen von der Stange nehmen, aus der Library raus. Und dann hast du aber eine persönliche Ansprache und mit wenig, wenig Aufwand eine ganz andere Form der Videokommunikation.
Cool. Das ist ja echt spannend, weil du sprichst ja wirklich einen Punkt an, der, glaube ich, viele ein bisschen davor zurück, was heißt, schrecken lässt, aber ja, wie du eben gesagt hast, ne, du brauchst für manche Kanäle, TikTok ist es die kleinste Einheit, brauchst du einfach viel Bewegtbild und wenn ihr da eine smarte Lösung habt, das ist natürlich super.
Also bisher kommt das auch ganz gut an und den Weg verfolgen wir auch wie immer weiter. Vielleicht spannender Nebenaspekt, im Team hier, das sozusagen die Leute mit auf die Reise zu nehmen, war schwierig am Anfang, weil die meisten Menschen bei uns im Team Schiss haben um ihren Job. Das ist ja eh beim Thema KI. Alle sagen ja, okay, es werden ganz viele Jobs weggenommen und das ist alles ganz grausam, was da passiert. Aber ich vertrete den Standpunkt, es verlieren nur diejenigen den Job, die sich nicht damit auseinandersetzen. So, also die Kreativbranche, das weißt du selber, ist irgendwie steht vor einem radikalen Umbruch. Spätestens seit ChatGPT im November 2022 wissen wir, was auf uns zukommt. Aber du musst dich halt mit diesen neuen Gegebenheiten einfach auseinandersetzen. Und dann dieser doofe Spruch, wie heißt das hier, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Deswegen, da muss man frisch bleiben und am Ball bleiben. Und da muss auch keiner Angst haben, dass die Jobs vernichtet werden, sondern es entstehen neue Jobs. So, und wir versuchen immer unseren Leuten zu erklären, dass die KI eben ganz viel lästige Arbeit abnimmt. Das ist ja, ich meine, das war immer schon, als die Dampfmaschine erfunden wurde, weiß nicht, Computer machen Menschenarbeit, es gibt eine Waschmaschine und so weiter, dass man sich dann wieder auf wesentliche Dinge konzentrieren kann und dann vielleicht auch den kreativen Prozess wieder in den Fokus stellen kann, weil der ganze Kram sozusagen von der KI einem abgenommen wird.
Ja, tatsächlich hatten wir das immer natürlich hier auch bei uns und gab es letztens im Pioneers Club hier tatsächlich auch einen Talk dazu, wo jemand, Zitat, das den Agenturvernichter genannt hat. Also, keiner weiß, wie es ausgeht, aber ehrlich gesagt, ich sehe es auch so, wie du. Wir können natürlich auch die Vorteile davon nutzen, ne? Also, es ist natürlich so, ey, dann haben wir noch Kapazität für was anderes. Aber ja, hängt natürlich auch viel davon ab, wie Unternehmen, also sprich deine und unsere Kunden, da auch drauf reagieren, ne? Bisher habe ich den Eindruck, manche sind extrem neugierig, aber also wir haben jetzt noch nicht viele, wo ich denke gerade, wir werden da demnächst irgendwie nicht mehr relevant, weil es ein Teil ist, sag mal, die Umsetzung, ne?
Also die KI ist ja auch immer nur so intelligent wie der Mensch, der sie bedient und der sie nutzt. So, also da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Klar gibt es jetzt ja die Forderung auch der großen KI-Player, dass man erstmal so einen Aufschub macht und ein halbes Jahr erstmal nicht weiterentwickelt und so weiter. So, da bin ich jetzt kein KI-Experte. Ich kann nur sagen, für uns, für eine Filmproduktion und für ein Unternehmen, was sich mit virtuellen Welten beschäftigt, sind das Game Changer auf jeden Fall. Und das sind aber Game Changer im Sinne von, die wir den Kunden auch echt gut zuspielen können, weil am Ende werden die Kunden Nutznießer davon sein, weil wenn wir vor 5 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir sagen, okay, wir produzieren massenhaft Videos, die hohe Qualität haben, weil das wäre eben kostentechnisch überhaupt nicht abbildbar gewesen.
Gut, Matthias, da sind wir auf der Zielgeraden von diesem schönen Gespräch. Wenn die Folge veröffentlicht ist, warst du auch gerade in Bielefeld. Die Veranstaltung heißt People Company in der Founders Foundation. Genau, also wer da nochmal vielleicht auch in die Nachlese gehen will, einfach auf die Webseite von Das kommt aus Bielefeld, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Kollegen der Wirtschaftsförderung auch da wieder über die Veranstaltung was geschrieben haben. Das schon mal als optimistischen Tipp vorab.
Sehr gut, genau. Und ich werde berichtet haben, ich werde ganz viele praktische Beispiele dabei gehabt haben, ganz viel Videocontent gezeigt haben, der mit KI entstanden ist, Avatar-Geschichten und so weiter. Genau, aber dann kann man das ja alles mal in Ruhe nachlesen. Vielleicht gibt's auch ein Video, wer weiß.
Wer weiß, vielleicht ist dein Avatar eingebunden und liest vor. Mal gucken. So, zum Abschluss. Die 3 besten Tipps für Bielefelder. Und wir fragen dich zunächst, was ist dein Lieblingsrestaurant oder Café?
Okay, kann ich eindeutig beantworten. Ich bin da oldschool unterwegs. Für mich ist immer noch das Miners, wobei ich gar nicht weiß, ob das Miners immer noch das Miners heißt. Auf jeden Fall, das war ja sozusagen
M-Café am Gehrenberg?
Ja, genau. Das M-Café, genau. Also ich kenne es auch damals unter Öffnungsnamen Miners, weil das war damals sozusagen die Initialzündung für die Kaffeemeile da. Und ich sitze nach wie vor super gerne da, weil das für mich immer so ein Kommen und Gehen ist. Und wenn ich in Bielefeld bin, treffe ich immer Leute da. Das ist immer ganz cool, du kannst dich austauschen. Es gibt ein gutes WLAN, was ich jetzt zu schätzen weiß. Der Espresso schmeckt mir auch gut. Insofern ist es jetzt kein absolut Highlight-Neutipp, aber einfach traditionell seit wahrscheinlich 20 Jahren einfach mag ich das da sehr.
Dein Lieblingsort in Bielefeld?
Mein Lieblingsort in Bielefeld, den gibt es. Der fällt mir ein bisschen schwer zu beschreiben, weil es ist sozusagen auf den Spuren meiner Kindheit in Hoberge groß geworden. Und zwischen Hoberge und Dornberg gibt es das Twellbachtal, was viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Und auf Twellbachtal gibt es einen wundervollen Blick, eine Bank. Und dort oben auf der Wiese gibt es neben der Bank so einen kleinen Zettelkasten, der von einer lieben Dame mal vor vielen, vielen Jahren initiiert wurde. Und da kannst du ein bisschen so kleine Gedichte, philosophische Gedanken und so weiter reinpacken. Und das ist für mich immer tatsächlich, wenn ich in Bielefeld bin, immer ein Muss, dort vorbeizugehen. Gefühlt kenne ich auch noch jede Wurzel, wie sie im Wald verlegt wurde vor vielen, vielen Jahren. Und da fühle ich mich irgendwie wohl, bin dann mit den Hunden unterwegs, nehme, wenn die Kinder noch Bock haben, die Kinder auch noch mit und so. Aber dann lasse ich den Blick so Richtung Twellbachtal, Richtung Ferne schweifen, einer meiner Lieblingsorte.
Cool, hatten wir hier auch noch nicht. Und ich kenne es auch noch nicht. Mega. So, letzte Frage für heute. Liebstes Ausflugsziel in der Region?
Klassiker. Externsteine und Hermanns Denkmal. Das ist einfach, früher unzählige Schulausflüge hingemacht. So, Hermann, für mich immer eine besondere Bedingung, weil ich Hermannsläufer bin. Und dann ist es ja auch mal schön, von der anderen Seite mal wieder zu kommen, auf dem Hermannsweg auch zu wandern und so weiter. Und da bin ich total klassisch unterwegs und da stehe ich auch zu.
Wunderbar. Ganz lieben Dank. Ja. Tolles Gespräch.
Danke dir. Danke für die wunderbaren Fragen. Danke für deine Zeit, lieber Michael.
Das kann ich nur zurückgeben. Und dann bis bald in Bielefeld.
Genau. In Hamburg und in Bielefeld sagt man Tschüss.
Tschüss.